bin auch der Mensch, der wirklich sagt, du musst lernfähig bleiben in Social Media, sonst bist du weg. Schwierig wird es an der Stelle, dass natürlich Kirche dieses Alles für alle immer noch in der DNA drin hat und sich Leute in Social Media schwer tun, dass unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich angesprochen werden müssen. Also ich bin ein großer Feind der Verzweckung von solchen Sinfluencern für, ach, wie modern ist Kirche. Wenn es so kommt, ist schön. Wenn es gewollt ist, ist es furchtbar.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, dem Podcast für Kirche, Glaube in Social Media und umgekehrt. Mein Name ist Claudius Griegert und zu Gast ist diesmal Christoph Breit. Christoph ist Pfarrer und leitet die Social-Media-Arbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Vorher hat er zwei spannende Projektstellen da gehabt. Zuerst war er Social-Media-Pfarrer bei der Bayerischen Landeskirche, dann hat er sich 2 Jahre lang mit dem Stichwort Kirche digital beschäftigt. Willkommen in unserem kleinen Podcast, lieber Christoph.
Servus Bernhard aus München.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit schon mal. Gleich kommt die Bewährungsprobe. Wir haben zuallererst immer zum Einstieg eine kleine, wir nennen das Schnellfragerunde. 7 Fragen kriegst du gestellt, die du einfach ganz spontan beantworten darfst, sollst, musst. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los.
Aber klar doch, und los geht's.
Los geht's. Erste Frage, Bayern München oder Löwen?
Keins von beiden. Wenn man in München aufwächst, interessiert man sich nicht für Fußball, weil der eine ist eigentlich Herzsache Löwen und Bayern ist eh nur bezahlter Fußball.
Dann kommen wir zur nächsten bayerischen Frage. Söder oder Aiwanger?
Söder, weil er evangelisch ist und eigentlich relativ schlau ist. Er kann es zwar gut verbergen, aber wenn die Alternative, dann Söder, Aiwanger geht gar nicht.
Obwohl er Franke ist, der Söder, ne?
Das ist ein Schicksal, dass man als Evangelischer in Bayern häufiger hat, dass Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dann aus Franken kommen. Das ist für einen gebürtigen Münchner noch erträglich. Schlimmer wäre es, wenn es Schwaben sind.
Okay. Was macht dir richtig Angst, Christoph?
Also richtig Angst macht mir momentan die Weltlage, sowohl kriegsmäßig als auch umweltmäßig. Da habe ich echt Albträume. Ich habe weniger Angst davor, dass Putin irgendwann irgendeinen Knopf drückt, weil dann sind wir eh weg. Aber dieses dahin politisieren und regieren vor wirklich drohenden Katastrophen, das macht mir echt Angst. Da ist die Angst vor dem familiären Hintergrund, dass irgendwelche Lieben, unsere Kinder oder sonst irgendjemand stirbt oder krank ist, die tritt da fast in den Hintergrund. Das habe ich nie gewagt, mir vorzustellen, dass es mal so weit kommt, aber es ist soweit. Mhm.
Dann wieder positive Gedanken. Welches war bisher dein schönstes oder aufregendstes Reiseziel?
Würde ich 2 Sachen sagen. Das eine war Israel im Rahmen des Ausflugs eines Dekanates mit und durfte die Ehepartner mitnehmen. Das war wunderschön 2010, glaube ich, 10 oder 12, untergebracht in Palästina und dann alles besucht und das Ganze. Und ich werde es nie vergessen, eine Abendmahlsfeier, die wir gemacht haben auf dem Berg der Seligpreisung in der Abenddämmerung. Und wenn nur PfarrerInnen da sind, die gemeinsam einfach wissen, wie ein Gottesdienst geht, braucht man auch keinen Liedplatz und singt einfach und betet gemeinsam. Das war sehr berührend. Und das Zweite war jetzt, letztes Jahr waren wir zum ersten Mal in Norwegen und das ist schon einfach der Hammer. Auch weil es ein digitales Land ist, das sehr viel auch schon mit Ökostrom und Nahverkehr und das Ganze in dieser Landschaft auf Englisch, nur mit dem Smartphone, ohne Bargeld, das war einfach geil.
Ah, das glaube ich. Ich war vor langer, langer Zeit in Norwegen mal und das hat mir auch irre gut gefallen, damals schon. Genau, nächste Frage, eher Hip-Hop oder eher Gospel?
Hip-Hop, Gottes Willen, Gospel doch nicht. Nee, Hip-Hop.
Okay, und jetzt hast du es schon fast geschafft. Letzte Frage, welches war der bisher schlimmste oder unnötigste Familienkrach, an den du dich erinnerst?
Habe ich keinen. Nee, ich komme aus einer Pfarrerfamilie und alle haben eine gute Seelsorgeausbildung. Ich kann mich eigentlich an keinen Krach erinnern. Eher in der Großfamilie, dass, wie meine Freundin und ich, damals jetzige Frau, schwanger geworden sind, dass mein Großvater meinte, jetzt muss er sie vom Geburtstag wieder ausladen, weil wir nicht geheiratet haben, damals sofort.
Verstehe.
Aber nachdem meine ganze Familie zu mir gehalten hat, gesagt hat, wenn Christine nicht mitkommt, dann kommen wir auch nicht, dann war das eigentlich schnell vorbei.
Ja, das war noch so eine Generationenfrage oder war er einfach vom Typ her so?
Das war eine Generationenfrage, ja, doch, natürlich.
Ja. Klar. Ja. Christoph, das war unsere Schnellfragerunde, unsere sogenannte. Aber wir bleiben ganz kurz beim Persönlichen, wenn du erlaubst. Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre, wie hat es dich eigentlich zur Kirche und zur Theologie verschlagen?
Kleine Vorbemerkung, das ist eine spannende Geschichte, dass ich natürlich diese Frage jetzt beantworte vor dem Hintergrund der Forumstudie, wo sich nochmal ganz, ganz viel verändert. Also das wirst du auch gleich merken. Ich bin im Pfarrhaus aufgewachsen, in einer gemeindlichen Prägung, in der landeskirchlichen Prägung, und ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Also ich wurde 80 konfirmiert, habe 82 den Gruppenleitergrundkurs gemacht und seitdem mache ich Jugendarbeit. Also ich habe 30 Jahre Jugendarbeit gemacht, wenn man das Berufliche und das Ehrenamtliche zusammenzählt. Und als ich dann überlegt habe, was ich machen will, war Theologiestudium auf jeden Fall, ja, war eine Option, war gut, konnte man in München machen. Ich habe damals in München auch in einer eigenen Wohnung schon gewohnt. Und ja, das hat einfach sich so ergeben, dass ich mit Menschen was machen wollte. Das Theologische, der Pfarrberuf, Jugendarbeit, der Mensch mit der Gitarre und sonst irgendwie. Also das hat irgendwie alles gepasst. Das habe ich auch so letztlich durchgezogen, das Studium in München und Heidelberg. Vikariat, und dann gab es einen kleinen Einschnitt, weil die Landeskirche damals gesagt hat, wir können nicht alle dauernd erhalten, und hat uns ein Jahr in die Arbeitslosigkeit geschickt. Das hieß damals Wartejahr, glaube ich. Und in der Zeit habe ich dann, was ich vorher schon ein bisschen gemacht habe, mein Mediending da ein bisschen weitergezogen und habe ein Medienjahr gemacht. Aber eigentlich, also von außen betrachtet, hört sich das immer so an wie die ganz normale Pfarrerssohn-Geschichte. Der Vater war Pfarrer, der Großvater, der Urgroßvater, deswegen wird es der Sohn jetzt auch. War es im Endeffekt nicht, aber ja, so irgendwas dazwischen.
Okay. Und du hast es schon angedeutet, der andere Teil, über den wir ja heute auch vermehrt sprechen wollen, du bist ja schon medial als Pfarrer unterwegs, insbesondere. Wie ist da der Weg gewesen? Wie hast du bei Medien das Interesse entdeckt und insbesondere dann für soziale Medien?
Das ist eine Mischung. Zum einen kam ich ein bisschen von der Fotografie. Also ich habe als Studienzeit Schwarz-Weiß-Fotografie gehabt und habe ein eigenes Labor gehabt. Dann als Vikar schon, sicher auch durch die Tatsache, dass mein Vater damals Rundfunkbeauftragter war, hat er mich mal vorgeschlagen, wie das Scouting ja läuft, dass man einfach junge Menschen mal vorschlägt für so Kurzverkündigungen im Bayerischen Rundfunk. Das habe ich 96 angefangen, also auch schon sehr früh. Und dann eben alles, was Computer ist. Ich habe schon im Studium meine Seminararbeiten mit hebräischen Fonts schon auf dem Computer geschrieben. Also das war ein Arbeitstool, was ich von Anfang an schon hatte. Dann kam Internet in den Kirchengemeinden, wo ich war, mit Websites und Terminprogrammierungen und so weiter. Und dieses ganze Konglomerat hat dann zu dann geführt, dass ich, als ich in der Gemeinde lange genug war, dann genug Skills beieinander hatte, um zu sagen, jop, wenn es was in Social Media gibt, dann kann ich da hin und bringen ein paar Sachen mit.
Also das heißt, du hattest schon immer auch ein Stück weit ein persönliches, technisches Interesse, kann man schon fast sagen, ne?
Ja.
Ja, und da hat dann eins zum anderen geführt sozusagen.
Naja, das war so schön, wie ich damals in dem Medienjahr war und ich wusste, was ich ein Jahr tun sollte, bin ich damals zum Sonntagspass gegangen und habe erstmal ein Interview gegeben mit ein paar KollegInnen, was uns da eigentlich blüht, weil die Landeskirche wollte das damals etwas verheimlichen. Aha. Und dann saß ich irgendwann bei der Johanna Haberer im Zimmer, die damals Chefredakteurin war vom Sonntagsblatt, und die hat mich gefragt, oh, was haben Sie bisher gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt so 2 Jahre Gemeindebrief, seit 5 Jahren Fotografie und Labor und seit ein paar Jahren Radio. Okay, dann haben Sie bis jetzt also nichts gemacht. Also diese Erfahrungen, die man so mitgebracht hat, die waren halt so da. Die waren jetzt noch nicht auf dem professionellen Ding, aber das ist bei Kirche immer so in between. Das hat, der, ja. Da hat jemand schon mal so ein bisschen was gemacht und dann kann das machen. Letztlich waren das alles nur Einstiegspunkte und ich habe mir sehr, sehr viel beibringen lassen oder selbst beigebracht. Und Technik ist überschaubar und das ist echt ein Privileg der jetzigen Generation, die aufwächst. Dafür bin ich ja auch schon alt genug. Früher war das Zeug ewig teuer und hatte Bedienungsanleitungen. Jetzt ist es alles wesentlich günstiger und du findest für jedes Ding ein Tutorial. Also das ist wirklich schon sehr, sehr geil, wie man sich die ganzen Sachen da erarbeiten kann.
Und sehr vieles ist auch sehr intuitiv, muss man auch sagen, im Vergleich zu früher, würde ich behaupten. Ja. Christoph, vor einiger Zeit war an dieser Stelle hier im Podcast Luise Pahl zu Gast. Die ist Social Media Managerin der Oldenburgischen Landeskirche. Und das ist ja nur eine winzige Landeskirche. Luise ist eine Ein-Frau-Abteilung. Wir wollten deswegen hier in dem Podcast ganz bewusst nochmal die Social Media Arbeit in einer relativ großen Landeskirche dagegen stellen, um zu schauen, was da anders ist. Deswegen werde ich dir auch ein paar ganz ähnliche Fragen stellen wie Luise vorzeiten. Aber zuerst mal, wie groß ist denn die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern und was macht sie aus? Zum Beispiel ist sie, glaube ich, unter 20 Landeskirchen eine der ganz wenigen, von der das Gebiet deckungsgleich mit dem Bundesland ist und damit flächenmäßig, glaube ich, sogar die größte Landeskirche, oder?
Oh, da bin ich jetzt ganz schlecht, um die Zahlen genau machen. Du kannst ja dann nachher in dem Faktencheck, wie es so schön heißt, genau, nochmal gucken, wie das ist. Also auf jeden Fall ist es so, dass die Fläche der evangelischen lutherischen Kirche in Bayern deckungsgleich ist mit dem Freistaat Bayern. Wobei sich da manchmal ein bisschen was schiebt. Also es gibt vor allem in Thüringen und da im Harzgebiet, da gibt es so ein paar Gemeinden, wo man immer überlegt, ob die jetzt nicht dann mal wandern sollen, als von der Landeskirche hier nach da, also Ostheim vor der Rhön zum Beispiel. Aha. Da gibt es so ein paar Grenzen oder auch Aschebesch, also Aschaffenburg, was sich eigentlich vom politischen und vom Bewusstsein der BewohnerInnen mehr nach Frankfurt orientiert, obwohl es zu Bayern gehört oder Neu-Ulm, was zu Bayern gehört und Ulm zu Baden-Württemberg und Donau ist die Grenze. Also in den Rändern gibt es so ein paar Stellen, wo es nicht so ist. Und es gibt auch einen Teil der Bayerischen Landeskirche, der Österreich ist. Aha. Das Kleinwalsertal ist bei Oberstdorf ist von Österreich her nicht zugänglich. Das erreicht man nur aus Deutschland. Deswegen ist die Kirchengemeinde im Kleinwalsertal gehört eigentlich zu Österreich, aber ist organisatorisch an Bayern angehängt. Aber das sind jetzt Feinheiten, die man nur braucht, wenn man in Bayern lebt. Für alle anderen, also für Dresden, ist es so, dass bei uns ist es so ein Freistaat und so ist auch die Landeskirche. Das ist ja das Vorurteil, das wir gerne vorgehalten bekommen. Ja, die ist recht groß. Wir sind momentan noch über 2 Millionen Mitglieder. Das wird sich jetzt irgendwann mal verlieren. Wie ich angefangen habe zu studieren, waren es 2,7. Ich würde mal sagen, wir sind eher eine traditionelle Landeskirche.
Was macht sie aus, würdest du sagen?
Also eine ganz, ganz große Vielfalt. Wir sind letztlich, also wenn man es ganz platt sagt, mal ein bisschen zweigeteilt. Es gibt sozusagen das fränkische Kernland, also alles oberhalb der Donau, ohne Bayerischen Wald, weil da einfach Luthertum in Franken eine ganz große Geschichte seit der Reformation hat. Es gibt einfach Orte, die sind seit der Reformation lutherisch. Und das kann sein, dass das Dorf daneben dann katholisch ist. Der Süden Bayerns war bis zur Jahrhundertwende 19 irgendwas so gut wie nicht evangelisch. Also fast alle Gemeindegründungen, München und so, also alles südlich der Donau bis wenige Ausnahmen, sind eigentlich alle erst entstanden, als da evangelische Menschen zugezogen sind. Das merkt man manchen Regionen noch an. Wir sind also im Süden sind wir Diaspora, im Norden Bayerns sind die Katholiken in der Diaspora. Deswegen insgesamt ist der Anteil evangelisch-katholisch gleich, was die wenigsten wissen. Die meisten denken immer, Bayern ist katholisch. Nein, Franken ist evangelisch, Oberbayern und Niederbayern ist katholisch. Genau, wir haben 5 verschiedene Dialekte. Es gibt den schwäbischen Bereich, geht rüber ins Alemannische, es gibt den oberbayerischen Bereich, es gibt den fränkischen und die Oberpfalz, die ist nochmal anders. Und auch noch ein paar Minderheiten drin. Also das macht die Landeskirche aus, dass sie nicht gleich ist. Also wir haben Städte und wir haben Dörfer. Wir haben, das heißt bei uns Dekanate, also diese Einheiten. Da wäre Oldenburg ein Dekanat bei uns von der Größe. Da gibt es Dekanate, die in die 100.000 gehen von der Bevölkerung. Also Dekanat München ist einfach riesig oder auch Nürnberg.
Ja.
Und es gibt Dekanate, die so groß sind wie bei uns große Gemeinden. Also was weiß ich, Markt Einersheim hat, glaube ich, 4.000 evangelische und das ist so groß wie eine Münchner Stadtgemeinde.
Ja.
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, auch im Mindset und in der Theologie und im Gottesdienstleben, im Gemeindeleben ist die Landeskirche, glaube ich, zeichnet sie aus, dass sie eine sehr, sehr große Vielfalt hat.
Ja.
Das merkt man beim Gottesdienstbesuch, beim Engagement, bei dem, was von Pfarrpersonen verlangt wird und so weiter. Merkt man übrigens auch im Digital und im Social Media. Und weil wir ein Land sind, das früher sich mal auszeichnet für Laptop und Lederhose, das stimmt nach wie vor, aber das Internet fehlt immer noch. Also es gibt Regionen in Bayern, das ist auch wirtschaftlich ein großes Problem, immer noch nicht im Netz angeschlossen sind.
Okay, also das sind ja alles Dinge, die zum Teil schön, zum Teil nicht so schön sind, aber die deine Arbeit, glaube ich, nicht gerade erleichtern, so wie du es jetzt skizziert hast. Du bist ja nur aber Gott sei Dank keine Ein-Mann-Abteilung, Klammer auf mehr, Klammer
nicht
zu.
Mehr.
Genau, sondern leitest jetzt ein Team. War das denn eigentlich auch schon so, als du auf der Projektstelle Social Media und Network Management, hieß die ja wohl, damals bei der Pressestelle der Landeskirche angefangen hast? Und wie war dann die Entwicklung hin zur heutigen Struktur? Also wie seid ihr heute aufgestellt?
Also damals hat es angefangen 2013 mit einer Projektstelle, erst auf 3, dann auf 5 Jahre. Herr Breit, machen Sie doch mal Social Media. Es gab da vorher Ehrenamtliche, die sich um, die haben den auch aufgesetzt, den Facebook-Account der Landeskirche gemacht haben. Auf Twitter waren wir damals auch schon. Das habe ich dann relativ schnell übernommen und mit Ehrenamtlichen weitergeführt. Da gab es auch wirklich Menschen, die wirklich verdient gearbeitet haben. Und dann, die Zwischenprojektstelle war da nicht so wichtig. Ich glaube, es ist 2019 war es dann so, dass die Landeskirche gesagt hat, okay, diese Arbeit wird verstetigt und wir pumpen da 300% Stellen rein, also 100% ist meins, weitere 100% Redaktionsstelle und weiter 100% Mediengestaltung.
Ah ja. Mhm.
Und bei der Redaktion ist es so, dass wir ganz fantastische Mitarbeiterinnen jetzt gerade haben, Silke Scheder und Laura Wiegratz, die sich die Stelle teilen. Das heißt, wir sind jetzt drei Menschen auf zwei Stellen. Gerade plus Mediengestaltung. Und das ist jetzt nur die Zuständigkeit für alles, was Institutionenkommunikation ist.
Ja.
Also, dass wir als Landeskirche sozusagen agieren. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen Player, die für andere Anstalten, Gruppen, evangelische Jugend, Mission eine Welt, was weiß ich nicht, noch Social Media machen. Aber da ist sozusagen die Vernetzung sehr stark. Wir sind als Unit sozusagen sehr klein. Aber in der strategischen Setzung dann wieder recht groß, weil natürlich, wenn es darum geht, wie geht denn das, ich einer der Ansprechpartner der Landeskirche bin, der da dann eben weiterhilft.
Okay, zur Vernetzung frage ich dich nachher auch nochmal ein bisschen genauer. Jetzt interessiert mich noch, du hast ja eben gesagt, als du angefangen hast, gab es Facebook, den Account sogar schon. Du hast 2013 als Social Media Pfarrer angefangen. Würdest du sagen, die Bayerische Landeskirche war damals früh dran auf dieser Ebene, also mit einer Stelle in Social Media einzusteigen? Weil ich habe gehört, 2010, glaube ich, hat die Landeskirche den Facebook-Account aufgemacht. Auch das war ja ziemlich früh. Also war das insgesamt ein relativ frühes Commitment der Bayerischen Landeskirche? Und dann noch gleich als Anschlussfrage, was waren denn deine Aufgaben damals genau?
Also natürlich muss ich den Punkt machen, wenn der Ball schon auf dem Elfmeter liegt. Wir in Bayern sind immer früh dran, aber definitiv war es auch so. Also Miklos Geier ist da einfach noch zu nennen, der im Bereich Homepages und so weiter sehr viel gemacht hat. Andrea Seidel, Anne Lüthers, meine Kolleginnen in der Online. Also wir waren in Bayern schon sehr, sehr früh dran. Ich glaube 96 Website, ConfiWeb, Intranet. Also in diesem Bereich, im digitalen Bereich, waren wir extrem früh dran. In Social Media haben wir ein bisschen gelamed zur damaligen Zeit, weil es gab so eine Kürzungswelle 2005, die dem Internetbereich nicht unbedingt gut getan hat. Da hat man so nicht ganz gesehen, was es für ein Potenzial hat. Das hat man aber Gott sei Dank wieder reingeholt. Ja, die Landeskirche war da gut aufgestellt und hat auch wirklich ganz mutig gesagt, nee, wir wollen das nutzen. Noch ein bisschen seltsames Wording, ne? Wir wollen das Internet nutzen als Möglichkeit der Verkündigung und die Menschen zu erreichen. Aber das ist ja was, was Kirche generell mal hat, dass sie ja gern ins Internet predigt und nicht im Internet lebt. Aber das lernt sie langsam auch. Also da waren wir recht früh dran. Meine Aufgaben damals waren einfach mal zum einen diese Accounts zu bespielen und kirchliche Themen über Social Media quasi in die Diskussion einzubringen. Auch Verkündigungsinhalte mediengerecht zu machen. Das waren so die drei Felder. Den Account zu bespielen, das war noch relativ leicht. Dass man halt Posts macht zu, was weiß ich, irgendwelchen Aktionen der Landeskirche, dass die Synode tagt und diese ganzen Geschichten. Was nicht funktioniert hat, weil dafür einfach wesentlich mehr Leute notwendig wären, dass wir uns einschalten in die Diskussion, sprich, dass wir proaktiv als evangelische Kirche dann zum Beispiel auf Accounts der AfD oder bei anderen Themen da Stellung beziehen. Das erfordert einfach wahnsinnig viele Leute, die wir nicht haben. Das ist auch eine Leerstelle gerade. Ja, und Inhalte verkündigungsgemäß machen, das war so ein, das hat am Anfang ein bisschen gelähmt, wird mittlerweile ein bisschen besser. Also dieses Mindset zu entwickeln oder diesen Gesinnungswandel im Kopf, dass eben digitale Kommunikation nicht eine Einladung ist für das körperliche Geschehen in den Gemeinden oder ein Derivat für Menschen, die nicht in die Kirche kommen können oder so. Also, dass das was Eigenständiges ist und dass auch Menschen im Glauben Bedürfnisse haben, die sie eben auch digital befriedigen, so wie sie in allem in ihren Lebensvollzügen Sachen haben, die sie im Digital eben erfüllen. Das muss die Kirche erst lernen und akzeptieren, dass die Menschen heute so sind. Und in dem Maß, wo sie das akzeptiert hat, konnte sie dann auch akzeptieren, dass eben eine Zoom-Andacht was ist, was die Menschen bewegt, Da muss ich aber, das dürfte sich auch durch euren Podcast durchziehen, da muss ich sagen, die Pandemie war in der Hinsicht das Beste, was uns passieren konnte. Vorher habe ich, also ich weiß nicht, wie lange ich darüber geredet habe, dass freies Internet in den Gemeinden wichtig ist oder wie lange ich vorher schon gesagt habe, Livestream ist total wichtig. Ich war der den Weltgebetstag der Frauen als erstes gestreamt hat, schon 3 oder 4 Jahre vorher. Und seinerzeit an diesem unsäglichen März 2020, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Livestream-Beratung in meinem Leben gemacht wie da.
Sowas wie Streaming, hat das dann damals auch schon zu deinen Arbeitsfeldern oder Betätigungsfeldern in dieser Projektstelle Kirche Digital gehört oder war das nur ein anderer Name? Also das klingt ja schon nochmal nach einem anderen Schwerpunkt Kirche Digital. Was war das?
Ja, das war, also es war dann so, dass 2018 die Projektstelle geendet hat und ja, man hatte sich nicht ganz genau überlegt, wie das jetzt alles weitergehen soll. Es war so ein bisschen der Glaube nach dem Motto, jetzt hat er 5 Jahre Social Media gemacht, jetzt läuft es ja quasi von alleine weiter, ohne Ressourcen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich ja Pfarrer. Deswegen war quasi immer klar, dass ich wieder zurückkomme auf eine Pfarrstelle. Und das war auch dann wirklich der Fall, dass es dann hieß, na ja, wenn das bei Ihnen nicht weitergeht hier, dann können Sie ja zurück auf eine Pfarrstelle. Das kann ich auch nach wie vor. Ist jetzt nicht das, wo ich mich jetzt tierisch drauf freuen würde, wenn ich das machen würde, weil ich aus dem Bereich einfach schon lange raus bin und Kirchengemeinden für mich jetzt auch nicht das Modell sind, wie wir gerade als Kirche am besten arbeiten können. Das ist ein eigenes Thema. Aber da haben sie einfach festgestellt, es wäre schon schlau, wenn der irgendwie weitermacht. Und dann haben sie eben sozusagen dieses Zwischenprojekt da gemacht, Kirche Digital, und haben gesagt, mach doch bitte mal zur Hälfte das weiter, was du bisher gemacht hast, Social Media, und kümmere dich dann auch um digitale Projekte.
Ah ja.
Und das war dann wirklich auch der Fokus mehr eben auf Livestream, auf Podcast. Und der Zeit ist auch entstanden, zum Beispiel zu den Rundfunkgottesdiensten und Fernsehgottesdiensten Social Media Anbindung zu machen. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Fernsehgottesdienst im Bayerischen Rundfunk, wo ich ein Social Media Desk in der Kirche in Memmingen aufgebaut hatte und dann eingeblendet wurde. Und wenn Sie Fürbitten schicken wollen, dann schicken Sie hier. Und ich saß dann in der Kirche und Wunder was, es kamen da echte Fürbitten. Das hat die Verantwortlichen sehr überrascht, dass Menschen also dieses Tool nutzen, im Fernsehgottesdienst dann ihre Gedanken für ihre kranke Mutter und für die Prüfung und was weiß ich da reinzuschicken. Das zählte damals dazu. Und der Livestream war eben dann so, da war der Auslöser, dass aus der Synode der Wunsch kam, wir möchten auch wieder typisch, wir möchten eben mehr Leute erreichen mit dem, was die Synode macht. Wir haben es dann eher so geframed nach dem Motto, die Synode tagt grundsätzlich ja öffentlich und ein Livestream ist die Gewährleistung und die Herstellung der Öffentlichkeit.
Ja.
Mhm. Das war sozusagen die Entwicklung der damaligen Zeit und mein damaliger und jetziger Chef Michael Mädler hat auch ganz klar gesagt, dass er das bitte in Fernsehqualität haben möchte. Das war am Anfang ein bisschen herausfordernd mit der ganzen Technik.
Oh ja.
Aber da haben wir da mache ich einfach mal Werbung mit Picture Tools in Hamburg, einen tollen Dienstleister gehabt, der uns einfach in diesem Bereich Kameratechnik sehr gut beraten hat. Und dann haben wir das damals aufgesetzt. Ja, und deswegen also läuft das alles ganz gut.
Okay, jetzt verlassen wir mal die Vergangenheit und gehen mal in die Gegenwart. Wie würdest du heute, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt, eure Aufgaben und Ziele beschreiben, also die deiner Abteilung?
Das ist sehr spannend, weil wir gerade ein bisschen im Wechsel sind, aber ich beschreibe den jetzigen Stand mal. Wir sind gerade auf dem Weg in der Entwicklung eines Campus Kommunikation. Mhm. Da wird sich sicher noch manches verändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir ganz klassisch erst nochmal auf Facebook und auf Instagram mit 2 sehr unterschiedlichen Zielgruppen, also Facebook eher so für die älteren, evangelisch geprägten, Instagram eben für die Altersgruppe 25 bis 40, unabhängig von der Kirchenbindung, Inhalte produzieren und die Themen der Landeskirche entweder auf dem einen oder auf dem anderen oder auf beiden Ausspielkanälen laufen lassen, dafür produzieren, sehr stark auch Community Management machen. Dann ist es so, das war bei Heinrich Bedford Strom mehr als bei dem jetzigen Landesbischof Christian Kopp, dass wir im Hintergrund natürlich auch seine Kommentare managen und beantworten und gucken und machen. Dann ist es so, dass wir bei Twitter und Konsorten oder X und Konsorten, wie es jetzt heißt, da einfach nur so ein bisschen Standby sind. Also wir sind auf Blue Sky, wir sind auf Mastodon, wir sind auf X. Da aber eigentlich nur mit den Pressemeldungen und schauen, wo wir erwähnt und getaggt werden. Mhm. Wir bespielen LinkedIn. Das ist eine sehr spannende Geschichte, auch Führungskräften zu zeigen, wie wir gerade uns als Landeskirche, auch als Arbeitgeber verändern. Da kriegen wir für die Sachen, die wir so strukturell gerade machen und in Kirchenentwicklung, Das können wir da gut darstellen. Eine ganz große Geschichte ist und war Google. Also wir waren im Projekt der EKD bei 33.000 Kirchtürmen und haben also auf einen Schlag 1.800 ein paar zerquetschte Kirchen, also Kirchen nicht zerquetscht, aber die Zahl, dann in die jeweiligen Suchmaschinen gebracht und sind immer noch dabei, Kirchengemeinden zu helfen, zu überreden, zu überzeugen oder zu unterstützen, je nachdem, was sie brauchen, dass sie ihre Sachen auf Google besser pflegen. Wir sind in der Entwicklung und betreuen alle Mitarbeitenden Kommunikation. Wir haben so große Zooms, das heißt bei uns Einblick. Wenn also Oberkirchenräte, Bischöfe oder andere jetzt alle Mitarbeitenden der Landeskirche zu irgendwas informieren wollen, dann fahren wir große Zoom-Sitzungen mit bis zu 800 Leuten. Also bis zu 1000 Mitarbeitende können sich da einklinken und können sich an einem Abend zu irgendeinem Thema fundiert und eben von den jeweils Verantwortlichen informieren lassen. Wir hatten es jetzt, das Größte war deutlich vor der Rom-Studie zum sexuellen Missbrauch und der Prävention. Und da haben wir quasi das Tool, dass wir einladen können. Es gibt ein paar, die das managen im Hintergrund und es gibt ein paar, die es moderieren können. Und deswegen sind wir da eben in der Lage, über das, was sich in der Pandemie auch entwickelt hat in Zoom, das eben zu internen Kommunikationen gut nutzen zu können. Also das gehört schon auch zu unserem Portfolio, dass wir die Denke, die in Social Media prägt, dass es eine Usergemeinschaft ist, dass wir das auch in die Kirche bringen. Also diese, ich will schon fast sagen, missionarische Tätigkeit innerhalb der Landeskirche ist auch nochmal der Punkt, dass wir
Lobbyarbeit
für Social Media machen und auch so ein bisschen eben immer wieder. Also ein klassisches Beispiel, dass irgendjemand daherkommt, was weiß ich, Religionsunterricht im Jahre 2026 und da soll es eine Handreichung geben. Ne? Und wenn die Kirche eine Handreichung macht, das ist ja wie bei der Kammer für öffentliche Verantwortung auch, dann kommt irgend so ein Wump, so ein Buch raus oder so ein Geheft und man denkt in Papier. Ja. So, und dann hat man lange überlegt und dann streut man das unter das Volk und danach denkt man, dass das Wichtige passiert ist. Da bin ich halt der, der in Social Media sagt, naja, das kann man machen, ne? Hat sowas mit Mose von den Gesetzen und so, ist aber nicht zielführend, weil die Menschen damit nicht interagieren können. Und wenn du das Ganze als eine Website aufsetzt und nicht als Buch, dann hast du vollständig andere Möglichkeiten und es entsteht auch was anderes. Und diese Denke immer wieder einzubringen, da würde ich jetzt mal sagen, das kennzeichnet uns, da ist die EGPO zum Beispiel anders, das ist in der Bayerischen Landeskirche mühsam. Aber ich mache es gerne. Ich bin ja auch schon länger dabei und deswegen gehe ich es auch hin. Aber also das ist so ein Punkt, dass man immer wieder so beibringen muss, naja, du kannst auch die User mal fragen, wie sie es haben wollen. Ne?
Ja.
Die wissen ganz gerne, was sie brauchen. Und ja, das gehört auch zu den Aufgaben dazu. Jetzt nicht aufgeschrieben, aber...
Ja, und das finde ich aber gerade strukturell interessant. Deswegen finde ich es gut, dass du das erwähnst, dass im Prinzip es heißt, wenn ihr so eine Arbeit jetzt über einige Zeit macht und da Erfahrungen gesammelt habt, dass ihr die zurück einbringen könnt in das Arbeiten der Kirche, in die Strukturen der Kirche, ohne dass jetzt genuin beschriebenes Aufgabenfeld wäre. Ne? So, man lernt daraus und man kann das auch weiterdenken dann dadurch durchaus.
Ja, also ich sag's mal ganz jetzt mal aktuell, es hält auch aktuell in Kommunikationskrisen oder in anspruchsvollen Situationen, wie jetzt eben bei der Veröffentlichung der Forumstudie, dass ich halt zum Beispiel der bin, der sagt, ja, das ist jetzt, ne, das ist damit erschienen und ihr werdet damit leben müssen, dass nicht alle Kommunikation gesteuert ist und dass auch nicht alle sich an das halten, was vereinbart ist. So ist die Welt nicht mehr. Wir können euch sagen, welche Kommentare wo erscheinen. Wir können euch sagen, wie sich die Tonalität ändert. Das kann man mittlerweile auch gut messen. Gibt auch die entsprechenden Tools dafür. Und wir sind Gott sei Dank mittlerweile raus aus dieser, ja, aus dieser sich angegriffen gefühlt Haltung. Ne? Also, wieso machen denn die Leute das so? Die wollen uns doch was Böses. Und da verstehen mittlerweile sehr, sehr viele, nee, die wollen uns, die sind halt so.
Ja.
Ne? Die reagieren. Wenn es um den Agrardiesel geht oder um einen heißen Sommer oder einen kalten Winter oder einen kalten Sommer und einen heißen Winter oder Wurscht oder Bayern wird Meister oder nicht Meister, die reagieren alle gleich bei jedem Thema und posten gleich mal, was sie dazu meinen, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Und diese Aufgeregtheit, das ist jetzt so. Und wenn man die weiß, dann kann man damit arbeiten und arbeitet sich nicht ab an einer Entwicklung, die halt so ist. Also das ist auch so ein Punkt als Landeskirche, dass man es einfach sieht und sieht, wie Kommunikation läuft. Und das will ich noch dazu fügen, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar über die Vernetzung mit den anderen Landeskirchen und mit den Menschen, die da sind. Liebe Grüße an Theresa und Maike aus der EGBO. Ohne die könnte ich auch nicht arbeiten, die dann auch wirklich eben, ja, dann auch mal was anderes spielen. Oder Frau Auge, Birgit Mattausch, die dann wirklich mal sagt, hey, wie schaut denn das gerade aus? Und da ist dieses Hereinholen eines ganz anderen Denkens, das zeichnet uns da wirklich als Digitale gemeinsam aus. Und meine Aufgabe ist es dann, dass ich sowas dann entsprechend in den jeweiligen Sitzungen dann auch mal zum Punkt bringe, ne? Und sage, hey, ist euch eigentlich klar, wie dies oder eine Reaktion gerade bei Menschen ganz woanders ankommt?
Ja, du hast gerade das Stichwort gegeben, mit welchen KollegInnen oder Abteilungen oder anderen Kirchenebenen etc. arbeitest du oder arbeitet ihr denn eigentlich so zusammen? Gibt es auch Kooperationen oder gar Zuarbeit? Vielleicht sogar bei Luise war das so, aus Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen. Welche Kontakte, in welche Richtungen habt ihr da so?
Also mannigfaltig, zum einen ist es so, dass wir mit den jeweiligen Fachabteilungen der Landeskirche zusammenarbeiten, insoweit, dass die meistens auf uns zukommen, wir möchten da was in Social Media machen und dann kommen sie mit irgendwelchen Werbemitteln und wir sollen es verbreiten. Also dann eher erarbeiten, was denn da im Bereich Social Media überhaupt Sinn macht. Die also eher in dem Bereich sprachfähig zu machen, dann zusammenzuarbeiten und dann zu gucken, wie sowas in Social Media laufen kann oder auch nicht. Wir arbeiten zusammen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit den jeweiligen Öffentlichkeitsarbeiten in den Dekanaten. Gemeinden recht selten, dafür sind es zu viele. Also wir haben in Bayern 66 Dekanate und 1534, glaube ich, sind es Kirchengemeinden. Da kämen wir nicht überall hin. Aber natürlich ist es so, wenn irgendwo was brennt, dann geht es runter bis auf Kirchengemeinde, eben dann helfen wir auch wirklich vor Ort. Aber da sind wir so aufgestellt, dass wir sozusagen das über die Dekanate läuft und wir da gut vernetzt sind mit den Öffis dort und mit den Social Media Beauftragten. Dann ist es so, dass alle Menschen, die bei uns als PfarrerInnen, Diakoninnen und so weiter Social Media machen, mit denen wir so lose vernetzt sind, das ist jetzt kein handgezimmertes, festgeschriebenes, an die Wand getackertes Netzwerk, sondern das ist halt so, ne? Du machst, ich mach. Es passiert recht selten, dass jemand in Bayern jetzt irgendwie in Social Media aktiv ist und man kennt ihn nicht vorher.
Ja.
Es ist meistens auch so, dass dann Menschen, die auf Instagram schon sehr aktiv waren, dann eben von den RundfunkkollegInnen angesprochen werden für so Kurzverkündigungssachen oder eben von den Pressekollegen, hey, da ist jemand Junges, Frisches, der macht da was Tolles. Also Alexander Brandl, der auch bei euch im Netzwerk ist, der tauchte bei uns auch so auf, so mit ersten Geschichten. Genau, also das läuft so und zur Vernetzung gehört natürlich auch, dass wir, also nicht nur ich alleine, sondern auch ganz viele andere bei uns in der Landeskirche vernetzt sind in den deutschen Netzwerken, also EKD, Internet und Social Media Beauftragte, den lieben Menschen vom GAP und anderen Sachen da vernetzt sind. Und was mir wichtig ist, weil ich auch Werbung dafür mache gerne, ist das europäische Netzwerk, also die European Christian Internet Conference, dieses Jahr von 9. bis 11. September in Genf. Ich empfehle es wärmstens. ekig.mobi findet man alle Informationen. Das ist auch toll, wenn man sozusagen dann online aus dem Bereich der Kirche aus Schweden, Norwegen, Finnland, Polen, Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Deutschland trifft und mit denen sich austauscht. Das ist schon sehr interessant. Also vieles, was ich von der Church of England gehört habe, oder aus Schweden, die im Digital ja wirklich deutlich weiter vor sind als wir, habe ich zuerst auf der EKIG gehört und zwar schon vor Jahren. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Netzwerk, kann ich wärmstens nur empfehlen. Aber das ist so die Vernetzung, dass wir eben inhaltlich, persönlich, kollegial und über die Strukturen uns so vernetzen. Ja, das empfehle ich auch jedem. Also jeder, der im Bereich Social Media aktiv ist und sich nicht vernetzt, der kann diese Arbeit einfach nicht machen.
Das kann ich gut nachvollziehen und bestätigen. Passend dazu wäre dann meine nächste Frage, die umgekehrte Richtung. Wie wird denn deine bzw. eure Arbeit aktuell wahrgenommen auf den verschiedenen Ebenen? Also in der Kirchenleitung, innerkirchlich, in der Fläche? Also welche Erwartungen gibt es da? Was wird an euch reingetragen oder was spürt ihr, bekommt ihr mit? Ich könnte mir vorstellen, dass da immer noch eine Bandbreite gibt von Zeitverschwendung über Experimentierfeld bis hin zu wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit oder sogar eine Form von Verkündigung. Also wie werdet ihr gesehen? Was kriegt ihr ein Feedback?
Da merkt man die Professionalität des Fragestellers. Ja, exakt dieses. Also es ist exakt diese Bandbreite. Die muss man auch akzeptieren, mit der muss man auch leben. Also ich habe immer noch Menschen, die sagen, das ist ja, dieses Social Media ist eher was für junge Leute. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber es ist halt so der Zeitfresser, Zeitverschwendung. Und natürlich muss man es extrem kritisch sehen. Das ist auch was, was mich echt gerade sehr berührt und belastet, dass wir auch Teil dieses Systems sind. Aber von der Erwartungshaltung, die du gefragt hast, also es ist schon so, dass wir, also wir werden nicht mehr vergessen. Mhm. Social Media ist, das gehört dazu, das macht man halt.
Das ist ja schon mal ein Schritt.
Das ist schon mal gut, auch auf Gemeindeebene. Es ist auch angekommen, dass man über Social Media Leute erreicht. Es ist noch nicht so wirklich durchgedrungen, dass man nicht alle Leute auf Social Media erreicht, sondern in den jeweiligen Kanälen halt nur die Menschen, die dort unterwegs sind. Und also Kirche hat gern dieses Narrativ, dass wir was für alle machen.
Ja.
Und das nimmt ja nicht wahr, dass, also in der Öffentlichkeitsarbeit heißt es immer, wer alle erreicht und erreicht keinen. Unsere Angebote sind ja schon altersmäßig schon relativ eng gefasst. Und wenn eine Kirchengemeinde sagt, wir wollen die Jugend erreichen und gehen deswegen auf Instagram, dann stelle ich immer schon auch die kritische Frage, ja, was habt ihr denn an Inhalte für die Jugend? Also wir wären zum Beispiel jetzt ready, um auf TikTok zu gehen als Landeskirche. Das sind wir schon seit 2 Jahren. Mhm. Aber ich habe keine Inhalte. Also ja. Ich habe keine Protagonisten und ich habe auch nichts, was ich als 12- bis 16-Jährige an kirchlichen Themen, also ich mir würde schon was einfallen, aber
die Frage wäre, wie authentisch wär's, ne? Ja.
Ja doch, das wäre schon authentisch, ja. Das müssen wir schon hinkriegen. Also ich als alter Mann könnte dir schon erklären, was machst du auf dem Friedhof zum Beispiel, wenn dein Freund beerdigt wird. Das könnte ich machen. Habe ich schon oft gehabt. Ich habe leider sehr viele Jugendliche beerdigen müssen in meiner Berufskarriere. Also das könnte ich schon zeigen. Dass ich alt bin, das ist ja dann wurscht. Also wenn es authentisch ist, kann man ja erklären.
Ja.
Also da würde mir vieles einfallen, aber das reicht noch nicht, um einen Kanal aufzusetzen.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, also ich glaube, da werden wir jetzt auch wahrgenommen, auch weil wir diesen Prozess seit 2 Jahren jetzt bei uns haben, weil wir uns deutlich auch jetzt fokussieren, dass wir nicht alles für alle machen auf allen Kanälen, sondern wirklich gucken, was wir eher für eine jüngere Zielgruppe und für eine ältere Zielgruppe machen. Das läuft gut. Schwierig wird's, da habe ich im letzten Jahr auch mit einem Shitstorm zu einem Post, wo wir ein Bild von Greta Thunberg verwendet haben, als Meme, ziemlich prügelbezogen. Schwierig wird's an der Stelle, dass natürlich Kirche dieses alles für alle immer noch in der DNA drin hat und sich Leute in Social Media schwer tun, dass unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich angesprochen werden müssen. Und ich glaube, wir haben noch keine Antwort darauf, dass die Zielgruppen, die wir bedienen, die Spreizung so weit ist, dass es wirklich Sachen gibt, die Kirche macht, die andere bei Kirche nicht verstehen werden und auch nicht für gut heißen werden. Mhm. Ne, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also da werden wir sehr kritisch gesehen, dass also, wollen das die Leute wirklich haben, das ist doch Zeitverschwendung. Und wir orientieren uns nach den Zahlen, läuft's oder läuft's nicht?
Ja.
Und wenn da was gut ist, was läuft, dann muss ich keinen Menschen haben, der mir erklärt, warum das jetzt nicht gut ist. Wir hatten es im analogen Bereich letztes Jahr mit der Aktion Einfach heiraten am 23.03.23. Wir haben dieses Jahr am 24.04.24 wieder. Mhm. Da haben uns ganz viele Leute erklärt, wie schlimm das ist, dass wir den Segen verschleudern und dass Kirche sich unter Wert verkauft. Und wir so, nee, das ist total toll, werdet sehen. Und exakt das ist passiert. Und dann kann man auch mal eben sagen, schau doch mal, wenn du das jetzt nicht gut findest, dann sagt es was über dich aus. Und wenn wir dir ganz viele Menschen zeigen, die das gut finden, dann guck doch mal, was du daraus lernen kannst, dass die das gut finden. Also ich bin auch der Mensch, der wirklich sagt, du musst lernfähig bleiben in Social Media, sonst bist du weg. Mhm. Also das ist schon, da werden wir wahrgenommen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Wir haben zum Beispiel festgestellt, irgendwann auch durch Beratungshilfe, dass so eine Tagung einer Landessynode Menschen, ich sag mal unter 40, eigentlich überhaupt nicht interessiert.
Ja.
Auch wenn da Menschen unter 40 mitarbeiten, ist es jetzt kein Thema, was da irgendwie ist. Bestenfalls kann man es zeigen, bei Kirchen gibt es auch Gremien, in denen junge Menschen mitarbeiten und die können da was bewegen. Also wenn es irgendwas gibt, wo jetzt bei uns die jungen Delegierten irgendwas bewegt haben, dann kann man das rumbringen. Dann kommt's. Aber das Arbeiten an sich, dass es die Struktur gibt, interessiert, wie man in Bayern sagt, Korsau. Mhm. Das ist einfach rum. Aber natürlich interessiert es die Leute, was macht denn Kirche im Bereich Klimaschutz? Mhm. Ne? Und da ist dann unsere Aufgabe unter Umständen dann zu sagen, eure Beratungen sind total wichtig und auch wie die Kirche sich beschäftigt, aber letztlich geht es dann um ganz plakative Fragen, ne? Und die wollen wir darüber bringen. Und das ist sozusagen diesen Spagat hinzukriegen, das ist an der Stelle die Herausforderung. Ich glaube, wir haben als Kirche wahnsinnig viel den Leuten zu geben. Wir denken noch viel zu sehr in unseren alten Angeboten und Strukturen.
Oh ja.
Ich glaube, wir müssten viel mehr nachfragen, was brauchst du denn gerade in deiner Einsamkeit, in deiner Traurigkeit, in deiner Angst? Was hilft dir da? Was hilft dir da nicht? Das wäre die große Chance. Und wenn ich das noch dazu fügen darf, wo es nicht ganz zur Frage passt, ich glaube, das wäre auch an der Stelle auch die Chance von Social Media, dieses Tool auch ganz vielen in der Kirche zur Verfügung zu stellen, um rauszukriegen, was es denn ist. Mhm. Also wir können ja in Social Media ganz viel ausprobieren und könnt ihr hinterher sagen, ist es gelaufen oder ist es nicht gelaufen?
Ja, ja.
Und danach könnte man kirchliche Arbeit gut organisieren.
Ja. Da brennen jetzt zwei Anschlussfragen unter den Nägeln, die du dir ausruhen darfst, in welcher Reihenfolge sie beantworten möchtest.
Du musst das eine merken, weil ich bin im Fragenmerken nicht sehr gut, aber dafür bist du da.
Genau, und das kriegst du hin. Weil es ist ganz simpel. Also erstmal natürlich, weil du gesagt hast, was wie ankommt, und das merkt man, evaluiert ihr? Wenn ja, in welcher Form? Und habt ihr da Zielvorgaben? Müsst ihr das irgendwo berichten, wie viele Leute ihr erreicht, welche Zahlen ihr habt? Und das Zweite ist, wie ist das mit der Verantwortung? Du hast jetzt eben gerade erwähnt, du hast für einen Post Prügel bezogen, in jeder Hinsicht wahrscheinlich. Wie viel Eigenverantwortung, würdest du sagen, habt ihr in der strategischen Ausrichtung, mal generell, aber auch ganz konkret eben bei einzelnen Inhalten, die vielleicht nicht allen Leuten schmecken?
Puh. Also wir evaluieren, klar, wir schauen uns die Zahlen an. Wir haben einen Dienstleister, mit dem wir sowohl publizieren als auch dann die Reports bekommen. Mindestens, das empfehle ich übrigens auch jedem, was waren die drei besten und die drei schlechtesten Posts im letzten Monat? Das sollte man einfach wissen. Das stärkt auch mich in meiner Arbeit. Ich habe vorhin das Mittagsgebet erzählt. Das ist halt in 10 von 12 Monaten ist es unter den ersten dreien. Irgendeins. So, das heißt, da hat der, das geschrieben hat, meistens bin ich, aber auch andere KollegInnen, da hat halt einfach zur richtigen Zeit den richtigen Nerv getroffen und da hat ein Gebet berührt und wurde, was weiß ich, ein paar hundertmal geteilt und ein paar tausendmal geliked. Jupp, schön. Können wir. Beten können wir. Ist doch mal schön. Wir haben keine Zielvorgaben. Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage. Das habe ich auch schon mit älteren Kollegen auch schon bei euch schon mal besprochen. Also ich glaube, es ist noch nicht so wirklich angekommen auf der Entscheiderinnenebene, dass man auch bei Social Media und auch in Publizistik, eigentlich für alles, man könnte es auch für Kirchengemeinden in der normalen Arbeit machen. Es wäre schon schlauer, wenn wir wüssten, was unser Ziel ist und wann wir es erreicht haben. Klammer auf, ich bin auch ein großer Fan davon, dass man irgendwann auch mal, wenn man ein Ziel erreicht hat, es feiert. Ne? Also
ja, ja.
So, ich habe mir die zweite Frage gemerkt, das war die Frage der Verantwortung.
Verantwortung, genau.
Das ist natürlich gut. Also wir sind, wenn es gut läuft, sind wir selber verantwortlich und wenn es schlecht läuft, dann nicht.
Nee. Okay, der Klassiker.
Also, der Klassiker, nee, aber ich würde schon sagen, also es gehört unbedingt dazu, da bin ich auch gerne nochmal gesagt, meinem direkten Vorgesetzten Michael Mädler und meinem noch direkteren Vorgesetzten, dem jeweiligen Landesbischof, sehr dankbar, sowohl Heinrich Bedford Strom als auch jetzt Christian Kopp. Also Social Media geht nur mit einer vorgesetzten Ebene, die dich deckt und die das gut findet, was du machst und die dir nicht den Kopf abreißt, wenn was falsch läuft. Oder wenn eben der direkte Vorgesetzte sagt, ihr könnt es jetzt gerne ausprobieren, ihr könnt auch scheitern. Ich weiß, was ihr für einen Output habt und in Social Media ist es einfach so, dass man eine Fehlerquote zwischen 1% und 5% hat und die muss damit gedeckt sein. Wir können nicht alles richtig machen, auch allein von den Zahlen her, die wir verarbeiten, also von den Kommentaren, die wir pro Monat sichten und bewerten, verbergen, löschen, sonst irgendwas machen. Kannst du nur arbeiten, wenn du Fehler machst. Und diesen Support haben wir, der betrifft auch die Inhalte, wo wir da auch dazugelernt haben, was wir immer wieder überprüfen, sind zwei Faktoren, die ich auch wärmstens empfehle. Zum einen, jeder hat so sein eigenes inneres Bauchgefühl. Und das ist was ich erstens bei mir selber gerne gucke und entwickle. Dazu hilft mir auch ein bisschen, dass ich aus der Seelsorge komme, also eine systemische Ausbildung habe in dem Bereich. Das hilft übrigens auch sehr gut, wenn man das mal in Social Media macht. Ein bisschen Seelsorge sollte jeder können. Auch um die eigenen Gefühle so klar zu kriegen. Was habe ich jetzt da gerade? Fühlt sich das gut an und so?
In welcher Rolle?
Sascha Lobo hat mal gesagt, poste erst, wenn du nicht mehr emotional bewegt bist. Ist auch ein sehr schlauer Ratschlag. Und das andere ist ein ganz großes Ding, das habe ich aus der Publizistik mitgenommen, gegenlesen lassen. Zeig's anderen. Also bei der Greta-Geschichte war es einfach so, dass ich damals nur eine Kollegin gefragt habe und nicht nur eine andere mit. Und auch da war es so, dass ich meine Mitarbeitenden immer wieder sage, wenn bei dir dich irgendwas rührt, du irgendein Gefühl, eine falsche Assoziation hast, bitte, bitte, bitte sag sie. Es kriegt niemand eine falsche Rückmeldung, aber bitte, wenn du irgendein Gefühl hast, dann sagen, wenn man das einhält und wenn wir da gut sind, dann können wir gut eigenverantwortlich das machen. Auch deswegen, weil natürlich die Freigabekanäle in einer Institution wie Kirche so langatmig sind, dass sie einfach für Social Media nicht geeignet sind.
Ja, zumal sich Social Media nicht an normale Dienstzeiten hält, ne? Also davon abgesehen.
Genau, also wir haben normalerweise so eine Monitorzeit werktags zwischen 8 und 22 Uhr und Wochenende in Standby. Ich erinnere mich auch, dass ich schon beim Eurowings-Absturz damals dann in der Nacht um 4 angefangen habe zu arbeiten. Ja. Oder wenn die AfD irgendwas postet über Bedford Strom, dann haben wir auch schon mal nachts gearbeitet. Also das passiert halt. Aber es ist auch nicht der Regelfall. Aber zur Verantwortlichkeit, also wir sind da eigenverantwortlich. Und jedem, der das auch macht, kann ich das wärmstens empfehlen. Man muss da wirklich mit dem guten Team, mit einer klaren Offenheit, mit gutem Bauchgefühl und einer professionellen Distanz die Sachen sich anschauen. Ist es das nicht? Und das da raushauen und bei Kritik dann eben den EntscheiderInnen sagen, schaut euch mal die Arbeit an, urteilt nicht mal nur von eurem Smartphone aus, sondern schaut es euch bitte insgesamt an. Und ganz wichtig, bitte redet mit uns, nicht redet über uns in der Struktur, sondern redet mit uns, wenn ihr euch über irgendwas ärgert. Das ist, glaube ich, was wir bei Kirche noch gut lernen müssen. Also die E-Mail als Überbandespiel, das ist leider immer noch da. Mhm. Und jedes Social-Media-Ding hat auch einen Kanal, wo man drauf antworten könnte. Aber das ist auch ein stetiger Prozess, wie das so ist.
Du hast ja gerade, als es um Verantwortung ging, die jeweiligen Vorgesetzten, insbesondere die Landesbischöfe, erwähnt und dabei auch erwähnt, dass ihr ja auch für deren Accounts mit zuständig wart. Das hast du vorhin schon mal gesagt. Also ihr habt da auch Kommentare und sowas euch angeschaut. Wie ist denn das in eurem Erleben, das Spannungsfeld zwischen einem Account, den ihr, nehmen wir jetzt mal auf Instagram oder Facebook jeweils, als Landeskirche, also als Institution betreibt, wo die Rolle eine ganz andere ist, oder als Person? Das interessiert mich schon nochmal sehr, welche Unterschiede ihr da wahrgenommen habt und wie die auch jeweils anders ankamen und anders zu bedienen waren.
Also die Unterschiede sind relativ klassisch. Das kann man jetzt einfach wiederholen. Das dürften eigentlich fast alle so haben. Also je persönlicher der Account ist, desto größer die Reichweite. Zur Zeit von Heinrich Bedford Strom war sein Account auf Facebook doppelt so groß wie der von der Landeskirche. Die Reichweite war ungefähr gleich, aber eben wesentlich mehr Follower. Bei persönlichen Accounts gibt es deutliche Beziehungen. Ne? Es gibt Menschen, die tummeln sich da auch sehr drauf und pflegen eine persönliche Beziehung in Social Media mit der jeweiligen Person. Die kann liebevoll, die kann auch mit Hass gefüllt sein. Das gibt beides. Das hat man im Bereich einer Institution wie der Landeskirche nicht so. Da ist es dann eher mehr so dieses, interessant, dass Kirche sowas macht, oder mehr, also von intern, dass meine Kirche so ist, habe ich ja nie gedacht. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Kommentare, vor allem die negativen Kommentare auf Social Media, sind für eine große Institution wie für eine Landeskirche, für uns, kommen die sehr oft auch von innen. Also bei uns sterben mehr Menschen am Friendly Fire als am Feindbeschuss. Oh, also wir haben wirklich auch relativ viele Kommentare, auch Hate Speech gegenüber Pfarrpersonen, die bei uns in Social Media sind, von Menschen, die ebenfalls auf der Payroll der Landeskirche stehen.
Ach, das finde ich schon bemerkenswert, ja.
Das ist bemerkenswert. Ja. Das ist auch ein Punkt, da bin ich auch sehr spaßbefreit, weil da gibt es einfach Sachen, die nicht passieren dürfen. In der Gemeinschaft Ordinierten erst recht nicht, aber auch in der Dienstgemeinschaft oder in einer ich würde sogar nicht sagen, unter Christinnen und Christen nicht passieren dürfen. Aber so ist es halt. Das ist bei einem Bischofsaccount weniger. Da ist es dann eher so, dass eben so ein Dahingefalte ganz normal eben so läuft. Und wenn irgendwas passiert, irgendeine Schlagzeile, irgendein Geschehen, dann rappelt es im Karton. Also wenn, ich erinnere seinerzeit an die Sachen, gab es eine Geschichte mit dem Muezzin-Ruf, wo Heinrich Bedford Strom irgendwie auch feindlich interpretiert wurde. Dann gab es die Geschichte mit der angeblichen Kreuzabnahme in Jerusalem, die von der Bild-Zeitung sehr hochgezogen wurde, was eigentlich auch damals nicht stimmte, aber das hat keinen interessiert. Und dann gab es immer wieder mal AfD-Angriffe oder Tichy oder was weiß ich. Also da gibt es ganz verschiedene Geschichten. Und da hilft es dann zu wissen, wenn plötzlich das da hochgeht, was denn der Ursprung der ganzen Geschichte war.
Ja.
Also wo denn sozusagen der Anfang war. Und wenn man dann da reingeht als Institution und sagt, wir widersprechen ganz deutlich dieser Darstellung, da macht man sich zwar auch keine Freunde, aber dann tut man sich leichter in dem Bearbeiten. Wir haben zu keiner Zeit die Inhalte gemacht. Also wir machen auch nicht die Inhalte von den Accounts.
Ah, ja.
Das machen die jeweiligen selber.
Ah, ja.
Das ist wohl Heinrich Bedford Strom, hat alles selber geschrieben, als auch Christian Kopp, der auf Instagram als Leuchten lassen unterwegs ist. Mit einem ganz anderen Ziel und einer ganz anderen Gruppe und auch einem ganz anderen Inhalt. Mhm. Aber die haben alles selber gemacht. Wir machen nur technischen Support, also wenn es um irgendwelche Videos geht und sowas, da muss er nicht selber schneiden. Und natürlich eben auch das Monitoring, weil wir das einfach mit anbieten können, weil wir ja entsprechend besetzt sind und eh drauf schauen und unser Tool das dann auch leistet. Wir haben so ein Tool, das für jeden Kommentar, für jeden Like und für alles ein Ticket schreibt.
Ja.
Und dann arbeitet man die Tickets ab. 90% ist eh nichts und die Sachen, die man bearbeiten kann, kann man dann im Ticket gleich per E-Mail weiterschicken an die jeweiligen ReferentInnen zur Beantwortung.
Ja, weil das kann ich mir vorstellen, wäre auch für sowohl die jeweilige Bischofsperson als auch die ReferentInnen noch ein deutlicher Zeitmehraufwand, der so im normalen, in der normalen Berufsschreibung nicht noch zu leisten ist wahrscheinlich.
Ja, es macht auch keinen Sinn. Also da muss ich denen immer erklären, wie das funktioniert und es ändert sich ja auch dauernd. Also in Social Media ist es ja so, dass die Plattformen sich alle ein paar Monate, wo ist denn die Funktion schon wieder hin? Also das macht ja auch keinen Sinn und es ist auch wesentlich billiger, in Anführungszeichen, ja doch, es ist auch billiger, wirklich zu sagen, hey, ne, kümmere dich mal darum nicht, wir machen.
Genau, so. Wir wollen aber wissen, welche Antwort du gibst, ne? Das schon, aber du musst nicht gucken, welche Fragen kommen, die können wir dir auch weitergeben sozusagen.
Das genau, und natürlich ist es so, dass mit der Zeit dann man auch dann sagen kann, wir hätten hier einen Kommentar, wir würden diese Antwort vorformulieren, passt es so.
Ja, genau.
Also wir können in einer relativ kurzen Zeit auch das Wording der jeweiligen Person so weit, dass unsere Vorschläge dann mit einem einfachen Ja bitte abgehandelt werden und dann publizieren wir so.
Weil wir gerade beim Thema sind, personale oder persönliche Accounts, da will ich dich jetzt mal so ein bisschen allgemeiner fragen. Als jetzt wirklich Mensch mit Expertise und langjähriger Erfahrung im Bereich Kirche und Social Media, wie wichtig sind denn aus deiner Sicht einzelne Creators, die auf Social Media über den Glauben sprechen für die Kirche oder die Religiosität und die Religion überhaupt?
Ich finde es sehr wichtig. Also ich finde beides wichtig. Ich finde es wichtig, dass Institutionen in den jeweiligen Accounts drin sind, deswegen, weil da Menschen einfach leben und ihre Zeit verbringen. Und es muss auch möglich sein, wenn ich sage, boah, ich habe einen tollen Gottesdienst bei der So-und-So-Kirche erlebt, die zu taggen. Mhm. Ganz banal. Ich finde es total wichtig, dass es einzelne Menschen gibt, das müssen jetzt keine Pfarrpersonen sein, sondern einfach wirklich Menschen, die von sich sagen, ich bin Teil dieser Kirche und bin unterwegs. Das mag als Beispiel jetzt manchen befremden, aber das ist für mich auch ein Punkt, wo Markus Söder für mich eine Rolle spielt, der wirklich dezidiert als evangelischer Christ unterwegs ist und den ich in dieser Eigenschaft auch wirklich sehr, sehr schätze, der wirklich auch sagen kann, was der Glaube für ihn persönlich bedeutet. Das mag jetzt wirklich ganz viele nicht teilen, aber ich finde es wirklich, wenn er sagt, der Glaube gibt mir Kraft, dann weiß ich, er sitzt ab und zu mal in den Bibelkreis, er betet, er unterhält sich mit Pfarrpersonen out of the blue, sehr theologisch. Also das ist ganz, ganz wichtig. So, und dass es solche Menschen im Bereich Social Media gibt, finde ich total wichtig. Ich finde auch, dass das eigentlich bei den Menschen, die das können nicht alle, es müssen auch nicht alle können, das ist mir auch wichtig.
Müssen auch nicht, genau.
Nein, bitte nicht, da muss man schon dafür auch eine Ader haben, sich so zu zeigen oder mit dem zu zeigen, was man macht. Es müssen auch nicht alle auf Insta und es müssen nicht alle auf TikTok. Manche sind auch gut aufgehoben bei Fotografie oder im Podcast. Ich bin besser im Podcast, genau, weil das Gesicht will keiner im Fernsehen sehen. Also ich finde es total wichtig, aber sie sind jetzt nicht Botschafter für die Kirche. Also ich bin ein großer Feind der Verzweckung von solchen Sinfluencern für, ach, wie modern ist Kirche. Wenn es so kommt, ist schön. Wenn es gewollt ist, ist es furchtbar. Mhm. Also ich finde die total wichtig. Mhm. Auch deswegen, das hat ja auch Fine oder Sabrina Wilkenshof, die können ja auch sagen, in ihren Communities bilden die eine ganz andere Menschenmenge ab und helfen ganz vielen Menschen, die ähnlich sind. Deswegen finde ich es total wichtig.
Ja.
Aber wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, boah, wir möchten jetzt junge Menschen erreichen und bitten jetzt irgendwelche Sinfluencer, den alten Kirchenkäse auf ihrem Kanal zu verkaufen.
Verstehe.
Bitte nicht, bitte nicht. Es ist total wichtig, ich fördere sowas auch. Ich scheitere ein bisschen daran, dass das dann auch im normalen pastoralen Alltag sich verortet, weil wir haben halt leider bei uns in Deutschland das Parochialsystem, sprich jeder ist zuständig für die Menschen, die in einem Ortsgebiet, also irgendwo wohnen, ja. Und dafür ist man als Pfarrperson zuständig. Wenn die woanders arbeiten und da gläubig sind, dann sind sie nicht dafür zuständig. Und wenn man Internet macht, dann ist es ja nicht nur für die eigene Ortsgemeinde, sondern eben für die ganze Welt potenziell. Und deswegen lässt sich's im Dienstrecht immer sehr schlecht verorten. Soll heißen, ich hätte es gern als Teil der Profession, dass die Menschen, die das können, dann zu x Prozent bis zu einem Viertel dann auch nicht freigestellt, das ist das falsche Wort dafür, aber das als Verantwortung. Dürfen und sollen und das auch dann im Rahmen ihres Auftrags tun. Weil da bin ich jetzt lutherischer Theologe. Mir ist halt sehr wichtig, dass ein Mensch, wenn er da tätig ist, das A kann, das B auch gelernt hat und C dann dafür beauftragt ist. Dann kann man auch sagen, der macht es als Teil und muss sich jetzt nicht sagen lassen, ja, wieso bist du an Weihnachten nicht auf der Kanzel, wenn du an Weihnachten im Podcast bist.
Ja, verstehe. Hast du denn eigentlich da irgendwie sowas wie Vorbilder oder Empfehlungen, also Creators oder Accounts, wo du sagen würdest, die machen richtig gute Arbeit, gerade auf dem Feld, da kann man sich was abgucken?
Also ich finde bei uns auf jeden Fall interessant, die sehr viele auch schon kennen, Sabrina Wilkenshof, Steve Kennedy Henkel, Alexander Brandl, Nele Mailänder, tolle Leute, Cornelia Eck-Möwes, die mit dem Abendsegen bei uns auf YouTube angefangen hat, dann auf Twitter und jetzt auch schon ein Buch rausgegeben hat. Was ich ganz toll finde, sind evangelische Landjugend, hat einen tollen Fernseh-Talkshow-Sache gehabt, Ben Herzog, ganz, ganz tolle Sachen. Also es gibt einen ganzen Haufen, manchmal auch nur einfache Projekte, kleine Projekte, finde ich total toll. Und auch Sachen, von denen man gar nichts weiß. Ich erinnere mich, in der Pandemie haben die ganzen Jugendwerke jetzt angefangen, weil sie keine Jugendarbeit machen konnten, Spiele versucht auf Zoom zu spielen oder die Konfi-Show aus Kulmbach, die es immer noch gibt, wo Konfi-Gruppen in ganz Bayern im Livestream zusammenspielen können. Also ich finde sowas total cool und da weiß ich auch nicht alles und weiß ich auch viel zu wenig. Oder eben die KollegInnen im Dekanat Regensburg, mit denen arbeiten wir auf Komoot zusammen. Wir haben also auch einen Komoot-Account, wo man Wege machen kann und die Anke Poletnik zum Beispiel, da ist ganz, ganz toll, um einen Berggottesdienst nicht nur als Berggottesdienst stattfinden zu lassen, sondern zu sagen, hey, den Weg könnt ihr als Familie auch gehen. Und dafür gibt's auch dann eine Wegbeschreibung auf Komoot. Mhm. Und da ist ein toller Kletterfelsen für Kinder und so. Also das ist total cool. Diese Kreativität, die liebe ich total. Und ich bräuchte noch viel, viel, viel mehr. Also ich würde wirklich mindestens 10, wenn nicht 20% der Ressourcen, das hören die Kirchengemeinden jetzt nicht gerne, die so in normalen kirchengemeindlichen Arbeit sind, würde ich viel mehr dahin schicken, mindestens den Anspruch, hey, wenn du was Schönes vorbereitest, dann denk doch bitte mal an eine digitale Mitverwertung. Also jede spirituelle Wanderung ist toll, wenn sie stattfindet, aber sie ist mindestens ebenso toll, wenn sie dann auch noch als virtueller Weg auf Komoot zusammen mit einem Audioguide auf Soundcloud, die Technik haben wir ja alle, das ist ja alles kein Hexenwerk.
Ja.
Wenn ihr das noch machen würdet, das finde ich absolut genial.
Ja, durchaus. Das weist schon ein bisschen in die Zukunft, Christoph. Ich will nochmal, bevor du unsere zwei Standardfragen kriegst, nochmal so ein, zwei Fragen in die Zukunft stellen, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade in dieser Podcast-Folge gehen. Vielleicht fange ich erstmal mit dem an, was so ein bisschen herausfordernd ist. Die neue KMU ist draußen seit einiger Zeit. In einem Satz zusammengefasst, die Kirchen in Deutschland werden noch schneller, immer kleiner. KMU, für alle, die es noch nicht wissen, Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Ich empfehle die Lead-Podcast-Folge mit Friederike Erichsen-Wendt dazu. Ganz simple Frage, zu der man aber stundenlang reden kann, musst du aber natürlich nicht. Welche Herausforderungen und auch Chancen siehst du denn für kirchliche Social-Media-Arbeit in diesem Zusammenhang? Kirche schrumpft schneller und stärker noch als gedacht. Was kann Social Media da für Wege, die dazu passend sozusagen aufzeigen.
Also ich mag das Narrativ nicht, dass Kirche schrumpft, sie verliert Mitglieder. Die Institution wird kleiner, ja, aber deswegen schrumpft Kirche nicht, weil Kirche ist nicht nur die Institution. Wir können durch Social Media lernen, dass es an der Stelle Bedürfnisse von Menschen gibt, die sie gerne so befriedigen, erfüllen, wie sie das gerne wollen. Dazu gehört eben Social Media auch oder eben ein Raum der Stille oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach die Hoffnung, und da arbeite ich auch mit 1000% meiner Fähigkeiten dafür, dass das, was wir in Kirche haben, wir so präsentieren, dass die Leute es nützen können, dass wir ihnen dabei helfen können. Wir haben in den Bereichen, wo uns das gelingt, wunderschöne Zuwachsraten, die sind halt nicht institutionell hinterlegt. Mhm. Wir haben eine fantastische Arbeit auf den Flughäfen, in der Notfallseelsorge, in den Krankenhäusern. Wir sind mit den Angeboten in Social Media, wo wir ein Bedürfnis erfüllen, da funktioniert's, und ich habe da überhaupt keine Sorge. Es ist nicht immer das, was die Kirche an Kasualie sozusagen oder an althergebrachten Formen hat, das Richtige. Aber wenn sie klug ist und ein bisschen Geist bekommt und manchmal auch auf den Geist hört, ist auch mal ganz wichtig, dann glaube ich, kriegt sie das gut hin, für die Menschen eine Bedeutung zu haben.
Dann jetzt noch eine Träumerfrage, Christoph.
Eine Träumerfrage, ja.
Träumerfrage, ja. Wenn du dir was wünschen dürftest für deine Arbeit und vielleicht zweiter Teil der Frage auch für Social Media und Digitalisierung und Kirche insgesamt, was würdest du dir erträumen in, sagen wir mal, Zeitraum 5 Jahre weiter zum Beispiel?
Ich muss da an der Stelle eben an Norwegen denken. Wir haben eine wunderschöne Welt. Wir leben in der besten und nach wie vor noch trotz aller Kriege friedlichsten Welt, zumindest bei uns in Deutschland. Ich würde mir einfach wünschen, dass das, was Digitalisierung leisten kann, auch für Kirche, erstmal überall selbstverständlich ist. Ich hätte einfach mal erst überall mal gutes Netz. Ich hätte gerne keine Sprachbarriere. Ich möchte mich mit jedem verständigen können. Und das ist sowas, das hätte ich einfach ganz gerne, dass ich auf dieser Basis arbeiten kann, dass Kirche ein selbstverständlicher Teil des digitalen Geschehens ist, was überall gleich ausgestattet ist mit digitaler Gastfreundschaft. Also ich würde mir wünschen, dass Kirche in dieser Selbstverständlichkeit in der digitalen Welt einfach weiterlebt und angekommen ist. Und dass durch das, was da technisch, das ist einfach nur eine technische Bereitstellung, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber dass das sozusagen es ermöglicht, dass Social Media in allen Bereichen wie Kirche überhaupt ins Fliegen kommt. Ich sag's mal so. Mhm. Ich sehe immer noch so wahnsinnig viel Potenzial. Ich meine, ich mache die Arbeit jetzt seit 10 Jahren und habe noch ein paar Jährchen. Und ich freue mich auch, dass ich sie weitermachen kann, weil da noch so viel Potenzial ist, was momentan noch gebunden ist durch technische mangelhafte Voraussetzungen. Und wenn wir das schaffen würden, trotz Sparen und trotz allem dahin zu kommen, dass wir mal das volle Potenzial mal ausschöpfen, das wäre schon echt cool.
Mhm. Ich danke dir. Jetzt kommen 2 Standardfragen, nennen wir sie immer, weil wir sie ja allen Menschen stellen, die zu uns in den Podcast kommen. Das haben wir uns mal so angewöhnt. Das sind auch 2 ganz unterschiedliche Fragen. Mit Blick auf deine frühere Projektstelle übrigens passt die erste von den beiden besonders gut zu dir. Sie lautet: Digitale Kirche, beziehungsweise der Hashtag Digitale Kirche. Was ist oder was bedeutet das für dich?
Normalität. Ganz einfach.
Wunderbar. Ausrufezeichen.
Und vor allem nicht im Gegensatz zur analogen Kirche, sondern digitale Kirche mit all seinen Möglichkeiten. Lass die Leute so leben, wie sie sind. Sei Kirche im Digital, weil Menschen da drin eben leben und so leben, wie sie es eben machen, jeder und jede auf seine Art und Weise.
Und die 2. Frage ganz zum Schluss. Wenn du, Christoph, dir eine Bühne, ein Thema und ein Publikum aussuchen könntest, vielleicht auch mal ganz unabhängig vom Beruflichen jetzt oder von unserem Thema gerade die ganze Zeit, worüber würdest du wo, zu wem gerne mal sprechen?
Ui, ich glaube, ich wäre nicht, obwohl ich gut und lange gut reden kann und auch gerne rede und auch eine Rampensau bin, ich glaube, es wäre jetzt nicht eine Bühne, wo ich was zutexten würde. Ich fände es einfach sehr spannend, Menschen zusammenzubringen, die was zu sagen haben, und am drängendsten wäre es für mich gerade, wenn ich ehrlich bin, eine Bühne zu haben von Menschen, die es in ihrem persönlichen Umfeld geschafft haben, Kriege zu beenden, Frieden zu schaffen, nicht mehr zu schießen. Ich behaupte ja nach wie vor, dass die Krisen, die wir in der Welt gerade haben, Männerkrisen sind. Also ich wünsche keinem was Böses, aber lass Putin, Biden, Trump und noch ein paar andere an der Stelle mal nicht mehr in ihren Funktionen sein, sagen wir es mal so. Und lass an der Stelle mehr Frauen in die Politik, dann würde sich ganz, ganz viel ändern. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da hinkommen. Da habe ich schon ganz viele hilfreiche Panels erlebt. Und wenn das irgendwo gelänge, das fände ich wirklich, dass wir aus diesen Machtspielen rauskommen, dass wir uns gegenseitig zuhören. Das wäre für mich einfach der Punkt, wovon ich träume, wofür ich arbeiten würde und was ich gerne hätte.
Klingt sehr gut. Vielen lieben Dank, Christoph.
Gern geschehen.
Danke für deinen Besuch hier in unserem Jeet-Podcast. Ja, die Links zur evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und ihren Kanälen findet ihr, liebe HörerInnen, natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und liebe Menschen an den Endgeräten da draußen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Folge oder natürlich auch irgendeiner anderen, meldet euch gerne per DM auf unserem Insta-Kanal @jeet_netzwerk oder natürlich einfach über unsere Webseite www.jeet.de. Da findet ihr natürlich auch alle möglichen Infos zum Jeet-Netzwerk und man kann da auch unseren nice Newsletter abonnieren, der einmal im Monat kommt. Der Jeet-Podcast kommt in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin vielen Dank, dass ihr dabei wart und jetzt noch viel Spaß mit dem Folgehype.
Der Folgehype.
Hallo, mein Name ist Theresa Brückner und ihr findet mich auf Social Media unter Theresa Liebt und ich höre unfassbar gern den Podcast Lage der Nation. Und zwar ist es ein Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier und die ordnen unfassbar klug und gut und in langen Podcasts jeweils Politik und Situation ein. Und ich habe da schon so viel verstanden von Dingen, die ich vorher einfach nicht durchschaut habe. Den kann ich sehr empfehlen. Man hört da wirklich sehr gut Dinge und kann einfach viele Dinge verstehen, die sonst nicht klar sind.